Seiten.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Veranstaltung. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Wir wollen raus aus der Kriegslogik zurück zu einer Politik der Vernunft, der Entspannung und der gemeinsamen Sicherheit. Zu diesem Thema haben wir für unsere Veranstaltung heute Abend Vertreter von Pax Christi eingeladen, vertreten durch Hartmut Müller für Pax Christi Heidelberg und Rhein-Neckar. Wir haben vom Heidelberger Forum gegen Krieg und Militarismus Joachim Guillard. Und wir haben natürlich unseren besonderen Gast heute, Albrecht Müller, als Herausgeber der Nachdenkseiten. Und mein Name ist Monika Seehase-Gilles. Ich arbeite seit 5 Jahren beim Arbeitskreis Nachdenkseiten in Heidelberg hier mit. Zu unserem Hauptgast heute. Albrecht Müller ist nicht nur Herausgeber der Nachdenkseiten, sondern er ist auch Politiker. Er ist auch Publizist bzw. Autor. Er war von 1973 bis 1982 in der Entspannungspolitik unter Willy Brandt und Helmut Schmidt tätig, später im Bundestag für die SPD von 1987 bis 1994 im Bundestag vertreten. Albrecht Müller hat bereits 2016 den Hinweis und seine Befürchtungen ausgedrückt in einer Veranstaltung Quo Vadis Europa und hat auf die drohende Kriegspolitik und Problematik schon hingewiesen. Der Titel unserer Veranstaltung, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, war eine Kernbotschaft Willy Brandts. Er hat seine Regierungserklärung 1969 darauf aufgebaut. Sie erscheint heute aktueller denn je, beziehungsweise wie aus einer anderen Welt. Was ist passiert? Wie konnte es nur so weit dazu kommen, dass nach jahrzehntelangem Frieden davon nicht mehr viel übrig ist? Und Deutschland und Europa wieder aufrüsten und sich der NATO-Kriegspolitik unterwerfen. Was könnte Deutschland zum Stopp des Blutvergießens in der Ukraine und für eine neue Friedensordnung in Europa beitragen? Wir freuen uns auf den Vortrag von Albrecht Müller.
Jawohl. Guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Damen und Herren aus Heidelberg und Umgebung. Es freut mich sehr, dass ich mal wieder hier bin. Es ist ja nicht erwähnt, dass ich hier in der Blöcke geboren bin. Das tut ein bisschen was zur Sache. Damit fange ich nämlich an und ich freue mich sehr, dass Sie mich in die Altstadt von Heidelberg eingeladen haben. Denn hier 300 Meter oder 200 entfernt bin ich 6 Jahre zur Schule gegangen und da habe ich meine ersten friedenspolitischen Erlebnisse gehabt 1951. Wir hatten einen Lehrer, den wir Zwiebel nannten, weil wegen seiner Kopfform, in der Quarta. Und der, den sehe ich noch vor mir, der steht für die eine Version des Zusammenlebens der Völker. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er nachdem wir wegen seiner Kurzsichtigkeit eben immer uns leicht versetzen konnte und er durcheinander war, vorne stand und weinte und uns beschwor, einzusehen, dass Kriege nichts bringen. Er hat einen Sohn verloren. Und in der gleichen Klasse hatten wir einen Mathematiklehrer, der war drahtig und sportlich. Und wenn Sie heute auf die Webseite des Helmholtz-Gymnasiums gehen und dort die Rubrik frühere Direktoren aufrufen, dann werden Sie ihn dort finden als Direktor der Schule zwischen 41 und 45. Und nicht auf dieser Webseite werden Sie finden, dass er in seiner Zeit als Direktor die Schüler öfter im Schulhof da drüben hat antreten lassen in Reihe und Glied. Und das war sozusagen sein einer Teil zum Militarismus in der Nazizeit. Aber er hat davon in unserer Zeit dann nicht gelassen. Er hat uns halbe Stunde lang von Panzerschlachten erzählt und versuchte uns für Kriege zu begeistern. Das waren die zwei diametral verschiedenen Sichten vom Zusammenleben der Völker. Das eine eben die Version, die am besten gekennzeichnet war damals durch drei Wörter, die sehr oft von Leuten gesagt worden ist: nie wieder Krieg. Das war eine gängige Formel, nicht sehr lang, aber es war halt so, Gott sei Dank. Und das hat dann später seinen Ausdruck gefunden in dem, was in dem Thema für heute Abend auch zitiert ist, nämlich in Willy Brandts: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das ist eine Version des Umgangs miteinander. Die andere ist eben die meines Mathematiklehrers. Und zu dieser Version der Konfrontation, auch der militärischen Konfrontation, passte dann das, was in den 50er Jahren mit uns geschehen ist. Dann ist wieder bewaffnet worden, obwohl ursprünglich das keiner wollte. Und jemand wie der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann, der blieb konsequent und ist aus der CDU ausgetreten, weil er diese Wiederbewaffnung 1950 nicht mitmachen wollte und gründete eine eigene Partei, die Gesamtdeutsche Volkspartei. Aber die Propaganda für den Krieg war so groß und so dominant, dass diese GVP damals keine Chancen hatte. Wie die Propaganda aussah, das will ich Ihnen zeigen. Das ist ein Plakat von damals. Ich weiß nicht, das werden Sie vielleicht, die Älteren, noch kennen. Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Aber das Entscheidende ist die Abbildung dieses Rotarmisten. Da sehen Sie den ganzen Rassismus von damals und von heute wieder. Insofern ist das ein sehr aktuelles Plakat. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ich nehme es mal an. Sonst lasse ich das auch noch durchlaufen, weil es wirklich so eine aktuelle Angelegenheit ist. Das andere zur anderen Version passte eben der Kniefall von Willy Brandt, dann 1970 im Warschauer Ghetto. Dies waren die beiden Versionen des Zusammenlebens der Völker, die aggressive und die auf Frieden ausheilende Version des Zusammenlebens. Beide Sichtweisen prägten die Geschichte unseres Landes seit 1945 in einem ziemlich unerträglichen Auf und Ab. Ich habe den Anfang schon geschildert mit Wiederbewaffnung und Aggression. Das habe ich in der Schule dann auch erlebt. Da gab es eben nicht nur diesen Mathematiklehrer von Neuenstein, sondern eine ganze Reihe von anderen Lehrern, die noch in der Kriegstradition lebten. Und es gab aber Gott sei Dank auch andere Lehrer in dieser Zeit. Heute sind wir wieder auf einem Tiefpunkt angelangt von diesem Auf und Ab. Es wird Krieg geführt, weltweit schon seit längerem, jetzt auch in Europa. Die restriktive Haltung des Grundgesetzes, keine Waffen zu exportieren in Kriegsgebiete, ist beiseite geschoben. Es werden auch von uns Waffen geliefert und das ist begleitet von einer schwadronierenden öffentlichen Debatte für noch mehr und noch schwerere Waffen. Das wird wie selbstverständlich jeden Abend über die Fernsehkanäle geschickt. Von deutschem Boden aus werden Drohneneinsätze koordiniert und Menschen ermordet. Über die militärischen Basen der Alliierten und über deutsche Autobahnen und Eisenbahnen wird schweres Gerät nach Osten geschafft. Rammstein wird von US-amerikanischen Militärminister als Konferenzort für die kriegerische Sammlungsbewegung benutzt und kein deutscher Politiker widerspricht. Das gehört auch zur Realität und die ist wichtig, das zu erkennen. De facto sind wir am Krieg beteiligt. Und statt Vertrauen zu bilden, wünscht unsere Außenministerin, unser Nachbar im Osten solle ruiniert werden. Sanktionen sind in aller Munde. Sanktionen, haben Sie mal überlegt, welch ein Wahnsinnswort und welch ein Wahnsinnskonzept das ist. Ich erwäge doch keine Sanktionen gegenüber meinem Nachbarn. Ich erwäge keine Sanktionen gegenüber einem anderen Volk. Das ist doch eine perverse Denkweise. Und dennoch ist sie selbstverständlich. Ganz selbstverständlich reden die Politikerinnen und Politiker und die Medienleute von Sanktionen, als wäre das etwas ganz Normales. Ich betone das so, weil ich es schlimm finde, dass sowas einreißt, dass man das für normal hält. Und unsere Kinder werden das so lernen. Ja, da gibt es halt Sanktionen. Und ja, man kann dann sagen, da gibt es die auch auf dem Spielplatz und im Kindergarten. Da gibt es auch schon Sanktionen, der eine gegen den anderen. Aber darum geht es heute mir nicht, obwohl diese Zusammenhänge zwischen dem privaten Leben der Menschen untereinander und dem, was unter den Völkern passiert, leider ganz eng ist. Das spielt ineinander. Also de facto sind wir am Krieg beteiligt. Wir sind Kriegspartei. Hier sind wir angelangt. Und das, was wir uns hier vorgenommen haben für heute, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, das gilt nicht mehr. Und wie verbreitet der Hass auf andere Völker ist, das können Sie jeden Abend im Fernsehen, zum Beispiel beim ZDF sehen. Das ist mir so eindringlich, das muss ich einfach hier so wiedergeben. Worte des Hasses, wirklich des Hasses. Und die schönen Augen von Marietta Slomka werden in kalkulierter Kombination in unsere Wohnzimmer gesendet. Das wird vermischt und durch die schönen Augen gewinnt es, Entschuldigung, dass ich darauf das betone, das ist ja schon eine sympathische Frau, dadurch gewinnt es auch ein Gewicht. Der Hass ist sozusagen, kommt in schöner, angenehmer Person daher. Und das ist besonders schlimm, weil das besonders eindringlich ist. Das ist nicht nur eine Zeitenwende, wie der Bundeskanzler meint. Es sind irre, es sind perverse Zeiten, in denen wir leben. Ich möchte jetzt noch zwischendurch nochmal auf das Auf und Ab eingehen. Nicht jetzt aus historischen Gründen, sondern weil man daran auch eine ganze Menge lernen kann. Ich hatte schon erwähnt, dass es 1950 den Widerstand von Heinemann, Erhard Eppler, Dieter Posser und anderen gab, die sich zu dieser politischen Kraft Gesamtdeutsche Volkspartei zusammengetan hatten. Die sind dann später in der SPD aufgegangen und haben dort auch sich verbündet mit anderen, mit den Teilen der SPD, die von Willy Brandt personell oder repräsentiert waren. Und schon in den 50er Jahren, 1958, 1959, so hat mir der Chef des Bundeskanzleramtes, damals mein Chef, Horst Grabert, mal erzählt, der in dieser Gruppe war, hat man in einem kleinen Kreis in Berlin schon Erwägungen zu der neuen Entspannungspolitik angestellt, weil die gemerkt haben und gewusst haben, so geht es nicht weiter. Und wir müssen raus aus dieser Adenauer Abschreckungspolitik. Da gab es in Berlin eine kleine Gruppe, die schon vorausdachte. Und dann hat Willy Brandt und Egon Bahr 1963 in Tutzing, das war 2 Jahre nach dem Mauerbau, eine Formel verkündet, die hieß Wandel durch Annäherung. Dieses Wandel bedeutete, man hat gehofft, dass sich im Osten etwas verändert, wenn wir nicht mehr in Konfrontation machen, sondern wenn wir zusammenarbeiten, wenn es Zusammenarbeit und Entspannung gibt. Und das führte dann in der Großen Koalition zu den ersten Versuchen, damals von Willy Brandt als Außenminister und dann zu der Regierungserklärung, die schon erwähnt worden ist, am 28. Oktober 1969 mit diesem Satz, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein. Das war die eigentliche Wende und dann kamen Verträge mit Moskau und mit Warschau schon im Jahre 1970. Das ging alles sehr schnell. Und dann 1972 oder 1973 mit Prag. Also es war eine große Abfolge und ich erwähne noch kurz dazwischen, dass es natürlich ganz schreckliche Störmanöver gab. 1968 ist die Sowjetunion und der Warschauer Pakt in Prag einmarschiert. Und ich sehe das noch heute. Ich war damals im Bundeswirtschaftsministerium, Redenschreiber von Schiller. Und gerade bei einer Besprechung beim parlamentarischen Staatssekretär Klaus-Hiede Arndt, als dann eine Tickermeldung reinkam, dass die da gelandet sind in Prag. Und dann sagte der nicht, wie man heute sagen würde, jetzt müssen wir aber umkehren, jetzt müssen wir wieder auf Konfrontation gehen, sondern der sagte, wir machen weiter. Und er war zuständig für den innerdeutschen Handel und das war sehr wichtig, dass das alles ausgebaut wurde. Das waren wichtige Entspannungsschritte und die damalige Regierung hat halt den Nerv gehabt, trotz solcher Irritationen diese Entspannungspolitik fortzusetzen. Dann kam die KSZE 1975, also die Konferenz für Sicherheit und Entspannung und Zusammenarbeit in Europa. Daraus wurde die OSZE. Und dann kam 1998 und 1990 der Fall der Mauer und die Zusammenarbeit und die wichtige Konferenz in Paris mit der Charta von Paris und daraus aus der Präambel dieser Charta zitiere ich mal, weil das den Geist widerspiegelt, der damals war und von dem nichts mehr zu spüren ist. Wir, die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, sind in einer Zeit tiefgreifenden Wandels und historischer Erwartungen in Paris zusammengetreten. Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu Ende gegangen. Könnte man heute wieder sich treffen, genau das Gleiche sagen. Wir erklären, dass sich unsere Beziehungen künftig auf Achtung und Zusammenarbeit gründen werden. Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit durch den Mut von Männern und Frauen. Die Willensstärke der Völker und die Kraft der Ideen der Schlussakte von Helsinki bricht in Europa ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit an. Das ist eine ungeheure Erklärung. Man kann sie wirklich kopieren und könnte heute wieder eine Konferenz dieser Art machen. Man müsste es machen. Die treibende Kraft der Entspannungspolitik war in Deutschland und Europa, in Österreich, in Schweden, die Sozialdemokratie. Heute ist das kaum zu glauben. Aber das war damals so. Und wie sehr das jedenfalls für Deutschland galt, belegt das Berliner Grundsatzprogramm. Ich habe das mitgebracht. Ich will jetzt wirklich heute Abend keine Parteipolitik machen, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass in diesem Grundsatzprogramm vom 20. Dezember 1989 Dinge formuliert sind und verankert sind, die wir genauso wie die Präambel der Charta von Paris heute hernehmen könnten und sie als Wegmarken einer vernünftigen Friedenspolitik implantieren könnten. Und deshalb gehe ich auf ein paar Dinge da ein. Nicht aus Rückkehr zu dieser, also nicht aus Feiern dieser alten Geschichten, sondern weil das wirklich programmatische Elemente sind, die wir brauchen könnten. Da gibt es in Kapitel Römisch 3 Frieden in gemeinsamer Sicherheit. Text. Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein. Dies gilt erst recht im Zeitalter atomarer, chemischer und biologischer Massenvernichtungsmittel. Frieden bedeutet nicht nur das Schweigen der Waffen. Frieden bedeutet auch das Zusammenleben der Völker ohne Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung. Friedenspolitik umfasst auch Zusammenarbeit der Völker in Fragen der Ökonomie, Ökologie, Kultur und Menschenrechte. Alles total dringlich heute. Dann gemeinsame Sicherheit. Ost und West haben den Versuch, Sicherheit gegeneinander zu errüsten, mit immer mehr Unsicherheit bezahlt. Sofort übertragbar. Kein Land in Europa kann heute sicherer sein als der mögliche Gegner. Jeder muss also schon im eigenen Interesse Mitverantwortung übernehmen für die Sicherheit des anderen. Darauf beruht das Prinzip gemeinsamer Sicherheit. Es verlangt, dass jede Seite der anderen Existenzberechtigung und Friedensfähigkeit zubilligt. Das sind wegweisende Sätze. Und dann geht es weiter. Unser Ziel ist es, wichtig, die Militärbündnisse durch eine europäische Friedensordnung abzulösen. Damals, und weiter geht es noch, Entschuldigung, Sie müssen die Bündnisse bei Wahrung der Stabilität, ihre Auflösung und den Übergang zu einer europäischen Friedensordnung organisieren. Dies eröffnet die Perspektive für das Ende der Stationierung amerikanischer und sowjetischer Streitkräfte außerhalb ihrer Territorien in Europa. So weit waren die damals schon. Ich komme am Ende bei dem, wo ich sage, was wir jetzt tun müssen, nochmal darauf zurück. Wir müssen das loswerden, was wir hier haben. Die Sowjetunion ist rausgegangen aus den osteuropäischen Ländern, aus der DDR und so weiter. Das andere, was wir damals gefordert haben, das ist nicht geschehen. In Ramstein, nicht weit von mir, wo ich jetzt lebe, wird Krieg geführt von dort aus. Und zwar massiv. Ich weiß nicht, von Heidelberg, ihr seid das los, glaube ich. Gell? Aber in Wiesbaden gibt es das noch, in Stuttgart gibt es das noch. Wir sind ein Land, von dem aus auch von alliierter Seite Krieg geführt wird. Dann heißt es noch zu Europa, vorher noch zur Bundeswehr. Die Bundeswehr hat ihren Platz, ich bin immer noch bei dem SPD-Programm von 89. Die Bundeswehr hat ihren Platz im Konzept gemeinsamer Sicherheit. Sie hat ausschließlich der Landesverteidigung zu dienen. Das muss man sich, ja, wie klammheimlich diese Auslandseinsätze organisiert und gemacht worden sind. Und dann heißt es zu Europa, die europäische Gemeinschaft soll durch eine gemeinsame Außenpolitik dem Frieden dienen, ihren Völkern in internationalen Beziehungen mehr Gewicht verleihen und der Konfrontation der Weltmächte entgegenwirken. Die historische Perspektive der EG, damals EG, liegt nicht darin, eine eigene Vormachtrolle zu übernehmen. Statt in militärischer Stärke findet sie ihre Identität als weltweit gefragter Partner für Handel und Industrie, für Technik und Wissenschaft, für eine intakte Umwelt und eine dauerhafte Entwicklung der Dritten Welt. Da gibt es auch einen kleinen Dissens zu Oskar Lafontaine. Diejenigen, die das Bleisweiler Gespräch mitverfolgt haben, werden das sehen. Ich sehe keinen großen Sinn in einer eigenständigen europäischen Sicherheitspolitik dieser Art, nämlich der militärischen Sicherheit und der Aufrüstung. Wichtig bei alledem, da komme ich nochmal zur Ost- und Verständigungspolitik, sind sogenannte vertrauensbildende Maßnahmen. Wichtig war in diesen Zeiten der Entspannungspolitik, dass man kein Misstrauen sieht und stattdessen Vertrauen bildet. Und wir haben dann dieses bürokratische Wort damals entwickelt, vertrauensbildende Maßnahmen. Klingt nicht schön, aber was gemeint ist, ist klar. Vertrauensbildend, dieser Kniefall von Willy Brandt war eindeutig eine vertrauensbildende Maßnahme. Hat uns unglaublich viel gebracht, unserem Land hinterher, weil das sofort Sympathie ausgelöst hat. 1971 erhielt Willy Brandt dann den Friedensnobelpreis und das war wiederum eine von anderen gestiftete vertrauensbildende Maßnahme. Und die Spitzenpolitiker und auch wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen mit den Partnern im Osten auch freundschaftlich um. Eines Tages rief bei mir im Büro, als ich für die SPD-Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, ein Mitarbeiter der sowjetischen Botschaft an und fragte, ob er nicht mal ab und zu kommen könnte. Und dann kam der und was wollte er? Er wollte von mir wissen, weil ich über Meinungsumfragen mit am besten Bescheid wusste im damaligen Bonn. Wollte wissen, wie so der Stand des deutschen Volkes, wie die Haltung zur Ostpolitik ist. Und natürlich habe ich verstanden, dass man in Moskau gerne wissen wollte, ob die Ostpolitik, ob die Verträge auch wirklich getragen werden vom deutschen Volk. Und dann habe ich ihm immer, praktisch jeden Monat habe ich ihm die Auskunft gegeben. Heute ist das undenkbar, dass eine Partei mit russischen Behörden mit russischen Mitarbeitern so arbeitet, wie wir das damals selbstverständlich getan haben. Oder auch mit Journalisten. Also Sie müssen ja daran denken, dass die EU verboten hat, RT Deutsch hier zu betreiben in Deutschland. Und wenn Sie auf RT Deutsch gehen, dann erscheint eine Meldung, dass diese Webseite nicht erreichbar ist. Das ist wie in der Nazi-Zeit. Feindsender darf man nicht hören. Ist Ihnen das schon mal, haben Sie das schon mal verstanden, in welchen Zeiten wir leben? Ja? Und ich habe hier ein schönes Foto, das ist im Sonderzug, Wahlkampfsonderzug von Willy Brandt, da sitzt er dem russischen Journalisten Grigorjew gegenüber. Der gehörte zu unserer Volleyballmannschaft in Bonn. Das war eine völlig andere Art der Zusammenarbeit und des Zusammenlebens. Ich bringe das so ausführlich, weil damit auch sichtbar wird, dass die andere Sicht des Zusammenlebens, nämlich die Sicht des sich nicht bedrohens, sich verstehens, dass das auch Konsequenzen hat für das normale Leben. Und wenn ich höre, dass jetzt in München ein Musiker seines Amtes enthoben wird, weil er ein Russe ist und weil er seine Regierung nicht verdammt, dann treibt es mir wirklich den Zorn in den Kopf. Das ist unglaublich, was wir uns zurzeit leisten. Es werden eine jahrelange, Jahrzehnte, seit 1990 aufgebaute Zusammenarbeit, Schüleraustausch und alles Mögliche, das wird innerhalb kurzer Zeit, innerhalb von wenigen Monaten, ist das zerstört worden. Und der Kulturaustausch mit Russland, das sind alles Dinge, die Vertrauen zerstören. Und deshalb, wenn man ein bisschen Sinn für das Zusammenleben der Völker hat, dann weiß man, dass man das Vertrauen so nicht kaputt machen kann, wie das zurzeit geschieht. Wie ist das möglich gewesen, dass seit nach 1990 dass die Zusammenarbeit so ruiniert worden ist? Was waren die Hintergründe? Stellen Sie sich vor, Sie sind Chef eines Rüstungsbetriebes und würden verfolgt haben damals, wie die Strategie des Abschreckens und der Rüstung abgelöst wird durch eine Strategie der Zusammenarbeit, dann würden Sie natürlich alarmiert sein, würden Sie sagen, da muss ich was tun. Ich muss dafür sorgen, dass die Konfrontation wiederkommt, sonst verdiene ich kein Geld und meine Betriebe werden nicht beschäftigt. War völlig klar. Haben wir übersehen ein Stück weit, dass aus der Rüstungswirtschaft diese negativen Impulse kommen. Stellen Sie sich vor, Sie seien ein US-amerikanischer Stratege vom Kaliber Brzezinski und hätten gerade ein Buch in Arbeit, in dem Sie eine Strategie der Vorherrschaft für die aus Ihrer Sicht einzige Weltmacht, die USA, entwickelt hätten, dann wäre klar, dass Russland aus Europa hinauskomplimentiert werden muss und keine Weltmacht bleiben darf. Stellen Sie sich vor, Sie seien Pole und Balte aus dem dortigen eher konservativen Lager und Sie seien der Meinung, Ihr Volk hätte noch ein paar Rechnungen mit den Russen offen, dann würden Sie die Entspannungspolitik so schnell wie möglich loswerden wollen. Das kommt alles zueinander. Stellen Sie sich vor, Sie seien bei der NATO in Brüssel tätig oder auch nur Teil der NATO-Streitkräfte und Ihr beruflicher Aufstieg sei sowohl mit der Existenz als auch mit der weiteren Ausdehnung der NATO verbunden, dann würden Sie selbstverständlich gegen die Auflösung der NATO Front machen und Sie würden sogar dafür eintreten, dass Ihr Operationsbereich in den Osten ausgedehnt wird. Alles so geschehen. Ich kann die Leute verstehen, die da Generäle sind oder auch nur Mitarbeiter der NATO, dass die gerne hätten, dass ihr Unternehmen floriert. Aber ich kann ihnen nicht folgen, weil wir diese Militärbündnisse loswerden wollen, weil sie tragen sozusagen die Konfrontation in sich wie die Wolken den Regen. Stellen Sie sich vor, Sie würden zu einem neokonservativen Think Tank des Westens, zum Beispiel zu Stratfor von George Friedman gehören und seien wie Ihre Kolleginnen und Kollegen überzeugt davon, dass unsere Demokratie wunderbar ist und dass wir die Aufgabe hätten, überall auf der Welt durch Regime-Change dafür zu sorgen, dass Ihre Ideologie zum Durchbruch kommt und realisiert wird, dann käme auch Russland auf die Tagesordnung. Es ist ja oft unausgesprochen so, dass westliche Kreise meinen, nicht nur in Syrien und Libyen und im Irak sei ein Regime-Change notwendig, sondern auch in Russland. Dieses gefährliche Spiel wird von ganz vielen getrieben. Stellen Sie sich vor, Sie würden die Erfahrung gemacht haben, dass man sein Einkommen und vor allem sein Vermögen dann besonders schnell vermehren kann, wenn man auf das Vermögen anderer zurückgreifen kann. Das gilt im Privaten wie im Staatlichen. Dann würden Sie Russland eine überaus, dann würden Sie in Russland eine überaus attraktive Ansammlung von Vermögenswerten, von Rohstoffen und Ländereien sehen. Und dann würden Sie es gerne einrichten, wie das im Ansatz zu Zeiten des Präsidenten Jelzin ja geschehen ist. Da haben westliche Regierungen und westliche Kreise und westliche Konzerne in Russland zugegriffen, zusammen mit den dortigen Oligarchen und Ausbeutern. Das Russland Jelzin war zwar ein bisschen chaotisch, aber sehr hilfreich für die eigene Vermögensvermehrung. Und angesichts dieser in jeder Hinsicht lukrativen Jelzin-Zeit muss Putin als ein Typ betrachtet werden, den man stellstens loswerden muss. So denken diese Leute, die denken wirklich in Vermögenskategorien und dass man auf schnelle Weise, ohne dass man das wirklich verdient, ohne dass man es erarbeitet, sondern einfach nur durch Vermögensklau sehr reich werden kann. Und da ist Russland eine große Quelle. Das sind ganz entscheidende Motive für die neue Konfrontation, die wir wieder erleben. Sie finden übrigens zu den Verhältnissen in der Jelzin-Zeit gute Informationen bei Naomi Kleins großem Buch Schockstrategie. Das kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, nehme ich an. Es gab einige markante Stationen der Wiederbelebung der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, auf die ich jetzt eingehen will. Ein bisschen brauche ich noch. Also, Helmut Kohl, der hierzulande auch nach dem Fall der Mauer und geistig auf der Basis, auf der Charta, Basis der Charta von Paris bis 1998 regierte. Sonst war ich kein Kohl-Freund, aber da muss ich wirklich sagen, das ist beachtlich. Helmut Kohl war ja öfter in Washington und wenn er zurückkam, so hat sein Freund und mein Freund Willy Wimmer mir berichtet, dann, Willy Wimmer war parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, CDU, hat er berichtet davon, dass in den USA man nicht mehr viel hielt von den Bekenntnissen der Zusammenarbeit und dass man davon weg will. Das war schon ab 1990, unmittelbar danach, 91, 92 und so weiter. Dann die NATO-Osterweiterung. Das war 1990 nicht vorgesehen. 1997 wurde Polen, Tschechien und Ungarn der Beitritt angeboten, danach weiteren. Heute gehören nahezu alle Staaten an der Grenze zu Russland der NATO an. Eine gravierende Veränderung. Die seit 1997 vollzogene NATO-Osterweiterung entspricht nicht dem Geist der Übereinkunft von 1990 und der Charta von Paris. Russland muss es so empfinden, dass die Ausdehnung der NATO gegen Russland gerichtet ist. Dafür spricht auch folgender Vorgang. Vom 28. bis 30. April 2000 fand in Bratislava eine vom State Department und dem American Enterprise Institute arrangierte und getragene Konferenz. Die machen Konferenzen in anderen Ländern. Und da haben sie eine Konferenz gemacht und sie diente erkennbar dem Versuch, Russland aus Europa hinauszudrängen. Willy Wimmer war bei dieser Konferenz und hat dem damaligen Bundeskanzler Schröder am 2.5.2000 einen Brief geschrieben. Der ist sehr aufschlussreich für Leute, die sich orientieren wollen, wie dieser schlimme Zustand von heute entstanden ist. Sollte diesen Brief nachlesen. Bei uns auf den Nachdenkseiten finden Sie das ganz schnell. Also, da stand, es gelte bei der jetzt anstehenden NATO-Erweiterung die räumliche Situation zwischen der Ostsee und Anatolien so wiederherzustellen, wie es in der Hochzeit der römischen Ausdehnung gewesen sei. Das war dann eine Linie von Finnland bis zum Schwarzen Meer. Westlich davon leben die Guten und östlich davon die Bösen. Das war die Linie und Willy Wimmer hat das dem Schröder damals geschickt. Und im weiteren Verlauf ist dann ja auch praktisch im Geist von Bratislava verfahren worden. In den Ländern an der Grenze zu Russland werden NATO-Manöver abgehalten. Dorthin wird schweres Kriegsmaterial transportiert und Flugzeuge werden in die Nähe der russischen Grenze verlagert. Russland wird in vielfältiger Weise als Feind betrachtet. Eine Rolle spielte dabei auch der Kosovo-Krieg. Und dann ging es weiter mit dem Versuch, die Ukraine in die EU einzubinden und in die NATO anzunähern. Die USA investierten bis 2014 5 Milliarden Dollar, nicht 5 Millionen, das wäre schon sehr viel, 5 Milliarden Dollar, nicht in Gebäude und Fabriken und so weiter, sondern in den Aufbau von NGOs und Organisationen, die sie für die Konfrontation mit Russland brauchten. 5 Milliarden, das hat die Frau Nuland, die ist ja da Botschafterin, eine Beauftragte der USA für Ukraine gewesen, die hat das damals noch 2014 berichtet. Die Abkehr von der Entspannungspolitik, über die ich hier rede, und die Hinwendung zu einer neuen Politik der Konfrontation mit Russland ist von den Betreibern dieser Entwicklung bei drei wichtigen Pfeilen unserer politischen Willensbildung abgesichert worden. Bei den Parteien, die Träger der Entspannungspolitik waren, bei den Medien und bei einzelnen Personen. In der SPD, also bei den Initiatoren der Entspannungspolitik, finden Sie überhaupt kaum mehr etwas von dieser ursprünglichen Grundidee der Sozialdemokratie. Es ist typisch, dass dann so jemand wie Nils Schmidt, das ist ja Baden-Württemberg, müssen Sie mal, also mein Heimatland, müssen Sie mal sehen, Nils Schmidt hat die Wahl verloren, die Landtagswahl, wann war die, vor 4 Jahren oder wann? Ja. Und dann ist er nicht verschwunden, wie man eigentlich denken und manche hoffen konnten, sondern der ist nach oben gefallen und wurde Vorsitzender der Arbeitsgruppe Außenpolitik der SPD. Das kann man nicht werden, wenn dahinter nicht Macher stecken, die das so fingern. Das muss ganz klar sein. Ich kenne den nicht so genau, aber ich war nie begeistert davon, was er so hier geleistet hat. Und ich habe mich nicht gewundert, dass die Wahl so ausgegangen ist in Baden-Württemberg. Aber dass man so rauffällt, das kommt nicht von irgendwo her, sondern das ist ganz klar so gesteuert. Genauso bei den Grünen. Das waren ja mal die Miterfinder der Friedensbewegung, Mitträger. Gibt es hier auch viele Grünwähler? Ja, sicher, nehme ich an. Ja. Sie müssen sich überhaupt nicht schämen. Ich schäme mich auch nicht dessen, dass ich als Sozialdemokrat diese Entspannungspolitik mitgemacht habe. Das war gut, das war in den Anfängen auch richtig, das zu machen. Aber übrigens, als ich hier kandidierte zum Oberbürgermeister 1984, da konnte man an einer Person konnte ich schon studieren, welche Entwicklung die Grüne Partei nennt. Nenne ich Namen, nenne ich nicht. Aber diese Entwicklung kommt auch nicht von irgendwo her, sondern die ist auch eingetütet worden und gemacht worden. Dass die Grünen so fundamental von den Füßen auf den Kopf gestellt worden sind, ist kein Zufall, sondern es ist eine gemachte, betriebene Angelegenheit. Woher kam Frau Baerbock plötzlich? Ja? Wieso wurde die Außenministerin? Wegen ihrer Leistungsfähigkeit? Also sie hat sich in eine richtige Organisation eingetütet, nämlich in Davos, dieses World Economic Forum, und war da bei der Nachwuchsorganisation. Die haben so ein, wie nennt das? Young Global Leader, ja, Young Global Leader. Da war sie mit dabei und dann ist sie so die Treppe raufgefallen. Unglaublich, wie so etwas funktioniert. Bei den Medien ist die Abkehr von der Entspannungspolitik gelaufen. Also in der Zeit der Entspannungspolitik 1968, 69, 70, 71 hatten wir glücklicherweise die Unterstützung von Süddeutscher Zeitung, Spiegel, Ob die Rhein-Neckar-Zeitung dazugehörte, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Aber ganz wichtige Zeitungen waren Mitunterstützer. Der damalige Chefredakteur Günter Gauß, den habe ich, als ich Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der SPD war, in Hamburg besucht. Den konnte man nicht jetzt rumkriegen und sagen, jetzt mache ich da alles, damit die SPD die Wahl gewinnt. Aber er war engagiert in dieser Entspannungspolitik und Friedenspolitik. Und deshalb konnte man die Unterstützung dieser Leute und dieser Medien haben und gewinnen. Nicht für Umme, schon dafür, dass man sich wirklich einsetzt für den Frieden. Und wo sind die heute? Alle umgedreht. Und es gab eine wunderbare Sendung, darauf habe ich gerade gestern oder heute in den Nachdenkzeiten hingewiesen, eine Sendung vom ZDF Anstalt vom 29. April 2014. Da hat der Uthoff und der von Wagner eine sogenannte Tafelnummer gezeigt. Und da haben sie die atlantischen Organisationen oben in so abgebildet, in Kästen. Und dann haben sie Striche gezogen zu Journalisten darunter. Und da waren halt da waren von der Süddeutschen Zeitung, der FAZ, dem Handelsblatt, dem Deutschlandfunk, lauter Journalisten, die in diesen Organisationen eine Rolle spielten, untergekommen waren. Das war ganz klar die Lobbyarbeit, die über diese Organisationen lief. Und damit sind auch diese Organe, diese Medienorgane umgedreht worden. Und dann gab es halt entsprechende Personen, bei denen man das genauso gemacht hat. Das habe ich schon erwähnt. Joschka Fischer, Ralf Füchs, Marie-Louise Beck, ja, nenne ich ihn doch, Bütikofer, Friedrich Merz, der CDU-Abgeordnete Röttgen, Frau von der Leyen, wie hat die eigentlich ihren Job gekriegt? Auch aus dem Nichts. Ja? Die hatte gerade Mist gebaut bei der Beschaffung bei der Bundeswehr und dann ist die Treppe raufgefallen. Wer sorgt dafür? Wer hat das gemacht? Also, es muss ganz klar sehen, es gibt einen klaren Einfluss der Kriegsbefürworter oder ich sag mal vorsichtig, der Konfrontationsbefürworter auf Parteien, Medien und einzelne Personen. Und auf diese Weise, mit diesem massiven Einfluss auf diese drei Gruppierungen, ist das Ende der Entspannungspolitik und die neue Konfrontation geschafft worden. Das muss man immer wissen und muss man sehen, weil man dann nur weiß, was man tun müsste. Die Verantwortlichen in Russland haben den Aufbau der neuen Front an ihrer Westgrenze erstaunlich lange nicht wahrgenommen oder nicht ernst genommen. Dazu will ich nur einen Indiz nennen. Putin hat am 25. September 2001, also ein Jahr und fünf Monate nach der erwähnten Konferenz in Bratislava im Deutschen Bundestag, eine insgesamt freundliche Rede gehalten. Er hat für Zusammenarbeit geworben zwischen Lissabon und Vladivostok. Also euroasiatische große Freundschaftsgebiet. Und das war hochinteressant zu sehen. Ich habe das genau beobachtet, wie die Leute auf der Regierungsbank reinblickten, als er diesen Vorschlag machten. Und das zeige ich Ihnen hier nochmal. Schauen Sie, ich lasse es auch rumgehen. Da ist Chili, Joschka Fischer und unsere freundliche Frau aus Tübingen. Und sie schauen ganz betreten rein, so als wäre ihnen gerade das Todesurteil verkündet worden oder was Harmloseres. Das ist sehr typisch gewesen und es war klar, die damalige Regierung Schröder und die waren schon vorher mal in Washington und in Washington hat man gesagt, dass es mit dieser Entspannungspolitik so nicht weitergehen kann und dass wir in eine neue Konfrontation mit Russland eintreten. Ich verstehe nicht, warum die russischen Geheimdienste und die russische Regierung bis dahin das noch nicht gemerkt hat. Also eigentlich mussten sie mit der Konferenz von Bratislava schon aufgewacht sein, aber offenbar war die Neigung dazu, sich mit uns zu verstehen, so groß, dass Putin am 25. September 2001 noch eine so freundliche und freundschaftliche Rede gehalten hat. 2007 bei der Münchner Sicherheitskonferenz war das dann vorbei. Da war auch Russland auf der Seite der Konfrontation. Aber ich finde es wichtig, dass wir das alle wissen, dass wir das begreifen, wie das abgelaufen ist. Es ist nicht das böse Russland gewesen, das mit der Konfrontation neu angefangen hat. Das wollte ich damit auch sagen. Und ich bitte Sie ernsthaft, das zu verstehen, auch zu beherzigen und weiterzutragen. Das Ende der Entspannungspolitik, das ging ganz stark von uns aus. Dennoch, wie auch immer, wir müssen zu dieser Politik zurückkehren können, wenn es irgendwie notwendig ist. Es ist überlebensnotwendig, dass wir das schaffen. Denn das liegt auch daran, das hängt auch damit zusammen, dass die Kriegsgefahr größer geworden ist und dass man neuerdings auch von einer Gefahr der Auseinandersetzung mit Atomwaffen rechnen muss. Das ist eigentlich eine ganz ernste Situation. Und deshalb kann man gar nicht spielerisch, sondern mit allem Ernst an diese Sache herangehen. Und man muss verändern, man muss versuchen, dass man eine neue Entspannungspolitik einleiten kann oder dass wir uns zumindest ablösen von dem Eingebundensein in die neue Konfrontation. Und das ist vielleicht eine der wichtigsten Aussagen. Wenn wir Verständigung und Frieden mit Russland wollen, müssen wir uns aus der Umklammerung und Fremdbestimmung durch westliche, durch US-amerikanische und auch durch europäische Partner lösen. Und jetzt komme ich zum ersten Schlussteil. Was ist zu tun in dieser Situation? Also das war die Klammer. Wir müssen uns aus der Partnerschaft lösen. Deutschland muss erklären, dass wir keine Feindschaften mit anderen Völkern und Ländern haben wollen. Da komme ich auf diese erste Version des Zusammenlebens zurück. Wir wollen keine Konfrontation. Wir wollen nicht die Welt meines Mathematiklehrers aus der Kettengasse, sondern eine andere, nämlich die des friedlichen Zusammenlebens unter den Völkern. Wir lassen uns Feindschaften, Verachtung und Hass gegenüber anderen Ländern nicht vorschreiben. Nicht von unseren sogenannten Alliierten im Westen, nicht von den USA und nicht von der NATO. Das ist eine geistige Veränderung. Und ich bitte wirklich darum, dafür zu werben, auch bei den jüngeren Leuten, dass sie begreifen, dass sie nicht in diese Konfrontation hineinwachsen dürfen. Zweitens, wir beenden die Sanktionen. Auch wenn andere Staaten des Westens nicht mitmachen. Also ein Alleingang. Wir sind dazu fähig. Wir können wirklich darüber alleine entscheiden. Wir treten auch mit Russland wieder in die Handelsbeziehungen ein, wie sie in der Vergangenheit möglich waren. Wir liefern und wir beziehen Waren aus Russland und wir beschlagnahmen auch keine Gelder anderer Völker, wie das ja zurzeit geschehen ist. Drittens, wir beziehen Gas und andere Rohstoffe auch aus Russland. Wir würden das Gas gerne über die einvernehmlich gebaute Pipelines beziehen. Diese Absicht wurde am 26. September durch einen Anschlag auf beide Pipelines konterkariert. Höchstwahrscheinlich von den USA oder Beauftragten der USA. Sicher wissen wir das nicht. Ich kann das auch nicht sicher sagen. Aber die hier getätigten Vermutungen, dass die Russen das selber gesprengt hätten, die halte ich für ziemlich abenteuerlich, muss ich ehrlich sagen. Ob das technisch möglich ist, dass das zu reparieren ist und wir darauf, das weiß ich nicht, kann ich auch so nicht untersuchen. Viertens, diese Schritte müssten mit positiven Absichtserklärungen zur weiteren Zusammenarbeit gegenüber unseren bisherigen westlichen Partnern verbunden sein. Ich will nicht die Konfrontation gegen Russland ersetzen durch die Konfrontation zu den USA oder zu anderen Westen. Also das müsste immer ganz klar sein, dass wir die Konfrontation gegenüber dem Osten abbauen bei klaren Bekenntnissen dazu, dass wir Freundschaft haben wollen mit Frankreich sowieso, aber auch mit Großbritannien und mit den USA. Fünftens, wir halten nichts vom NATO-Beitritt der Ukraine, auch deshalb, weil wir die NATO für überholt halten. Sechstens, wir fordern Russland und die Ukraine auf, sich auf eine friedliche Lösung des Konflikts zu verständigen. Siebtens, klare und eindeutige Grundlage der Festsetzung, der Fortsetzung der Zusammenarbeit ist auch die Einsicht, dass Russland zu Europa gehört. Ich habe das vorhin schon erwähnt, das ist eine propagandistisch sehr reife Leistung in Gänsefüßchen gewesen, diese Linie zu ziehen und die einfach rauszuschmeißen aus Europa. Achtens, wir rüsten ab. Wir ziehen das 200-Milliarden-Programm zurück. Wir werben für Abrüstung auch in anderen Ländern. Und für die Nutzung der frei werdenden Mittel für den Wiederaufbau der Zerstörung in der Ukraine und für die Hilfe in anderen Regionen der Welt. Nicht nur in der Ukraine steht es schlecht, es steht in anderen auch schlecht. Neuntens, wir nehmen die vielfältigen Fäden der kulturellen Zusammenarbeit zwischen West und Ost wieder auf. Das ist dringend nötig, weil unglaublich viel an Zusammenhalt und positiver Stimmung zur Zusammenarbeit und zum Zusammenleben schon zerstört worden ist. Und das geht nicht. Das müssen wir korrigieren. Zehntens, die Behinderung von russischen Medien und russischen Kulturschaffenden im Westen halten wir für abenteuerlich. Das muss sofort ein Ende finden. Umgekehrt sollten westliche Medien auch in Russland wieder frei arbeiten können. Elftens, die NATO ist nicht mehr nötig, wenn die angestrebte Zusammenarbeit auf gut nachbarschaftlicher Weise gelingt. Deshalb soll die NATO auf mittlere Sicht aufgelöst werden, so wie sich der Warschauer Pakt übrigens eben, wie geschildert, schon nach 1990 aufgelöst hat. Zwölftens, in jedem Fall beenden wir umgehend die Beteiligung an Einsätzen der NATO außerhalb des Verteidigungsbereichs. Das ist etwas, was wir wirklich eigenständig machen, ohne große Verhandlungen. Wir machen das nicht mehr. Das ist eine ganz klare Entscheidung und die ist dringlich nötig. 13. Wir treten mit den USA in Verhandlungen darüber ein, ihre Militärbasen in Deutschland aufzulösen. Wir werden unser Land und unsere Infrastruktur auch nicht mehr für den militärischen Aufmarsch zur Verfügung stellen. Und darüber ist dringend eine öffentliche Debatte zu führen. 14. Wir raten den USA dringend, ihre imperialen Ambitionen einzustellen. Die monopolare Zeit ist abgelaufen. 15. Nee, da wollte ich anschließen. Wir wollen raus aus der Kriegslogik. Wir wollen zu einem System der gemeinsamen Sicherheit in Europa kommen. So wie die Dinge liegen, sind diese Ziele zusammen mit den USA zurzeit nicht erreichbar. Und dann 15. als letzter Punkt etwas Wichtiges. Kriege werden mit Propaganda vorbereitet. Kriege werden von Propaganda begleitet. Kriege werden propagandistisch beschönigt. Die Opfer werden propagandistisch verhöhnt. Wenn wir aus der Kriegslogik rauskommen wollen, dann müssen wir unentwegt die Propaganda und die Propagandakampagnen analysieren, beschreiben und ihnen begegnen. Das verlangt im konkreten Fall eine umwälzende Medienarbeit in Deutschland und in der gesamten westlichen Welt. In Russland auch. Jedenfalls ist das ein gewaltiges Stück Arbeit und wer Nachdenkseiten verfolgt, der wird gesehen haben, dass wir das täglich versuchen mit unseren bescheidenen Mitteln. Übrigens, das kann ich euch Ihnen sagen, gestern war Mittwoch. Gestern hatten wir wieder einen großartigen Sprung bei den Nachdenkseiten. Wir haben jetzt ungefähr 500.000 Besucher jeden Tag. Und das ist aus unserer Sicht ein wichtiger Beitrag zu dieser Informationsarbeit, die nötig ist, um der wirklich beständigen Kriegspropaganda entgegenzuwirken. So, wer soll helfen, die Welt der Kriege zu verlassen und Politik für gute Nachbarschaft mit allen Völkern zu machen? Wer kann das tun? Ich hatte schon gesagt, dass auf die, die eigentlich mal für die Friedenspolitik zuständig waren, SPD, Grüne, FDP, dass darauf kein Verlass mehr ist. Ich würde mir das wünschen, dass das kommt. Also ich wäre sofort bereit und würde die Arme ganz weit aufmachen, wenn meine eigenen Parteifreunde wieder zur Vernunft kämen. Und Sie, die Grün gewählt haben oder Mitglied waren oder sind, würden das bei den Grünen ganz genauso wollen und wären froh, wenn man sich besinnen würde. Aber das ist nicht absehbar. Und auf der anderen Seite, ich will das jetzt kurz machen, auf der anderen Seite ist es so, dass man eine politische Formation braucht, wenn man eine neue Entspannungspolitik einleiten will. Und deshalb sage ich auch ganz offen, wenn die anderen nicht zur Vernunft kommen, die bisherigen Träger, früheren Träger der Friedenspolitik, wenn die nicht zur Vernunft kommen, dann muss es eine neue Partei geben, die das macht. Und da gibt es Leute bei der Basispartei, die sagen, das machen wir. Ich will mich dagegen überhaupt nicht sträuben, wenn das kommt. Ich persönlich sehe eine Chance, wenn sich Sarah Wagenknecht dazu durchringen würde, diese Politik zu formulieren und anzuführen. Und dann hätten wir die Chance, dass es wirklich eine politische Formation gibt, die diese neue Entspannungspolitik einleiten will. Es gab im September, also in den letzten vor einer Woche etwa, gab es Umfragen darüber, was so eine Wagenknecht-Bewegung bringen könnte. Da wurden 10% gemessen, das ist ja immerhin schon ein erster Schritt. Ich halte das Potenzial für sehr viel höher. Da ich alter Wahlkämpfer bin, weiß ich auch, wie man sowas macht. Ich sehe die Chance, dass es eine wirkliche Gegenöffentlichkeit gibt. Diese Chance wird leider, muss ich jetzt in Klammern sagen, noch größer, weil es im Laufe des Winters immer mehr Leuten in Deutschland ganz schlecht gehen wird. Und diese Leute werden sich dann hoffentlich darauf besinnen, dass wir unsere Politik ändern müssen. Und das ist eine zusätzliche große Chance für eine Gegenbewegung gegen den Krieg und für eine Bewegung für den Frieden. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Das ist lieb von Ihnen. Dankeschön.